ARD. Ich für mich habe gelernt, dass mein Angeln sehr, sehr viel besser geworden ist, seitdem ich Turniere fische. Und das ist der Spaßfaktor für mich. Also es ist nicht das Gewinnen, für mich ist es so der Progress wieder. Man kommt weiter, man lernt was. Ja, und alle Gefühle mal 10, ne?
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Tag, ihr Räucherale. Schön, dass ihr dabei seid. Neue Episode von Angebissen. Ja, wir sind endlich mal wieder zu zweit, Frieda. Das ist ja wirklich...
Ist das toll, dass ich nicht am Anfang sabbeln muss, dass endlich wieder kommt. Tag, irgendeine rotzige Fischbeleidigung rein. Du regelst das Ganze. Ich bin heute wirklich nur da, um Sülze zu quatschen. Ist das schön, Erik?
Ja.
Und wann schaffen wir es beide zusammen, wenn was ist?
Angelwelt Berlin, das muss man wirklich so sagen. Heimspiel. Aber das ist für uns, genau, ist absolutes Heimspiel. Und dann müssen wir die Chance natürlich auch nutzen.
Und das Schöne ist ja, bei dieser Angelwelt, wir müssen nicht wie beim Angeln zum Gewässer, also zu unserem Protagonisten hinfahren. Bei der Angelwelt in Berlin, in der Stadt überhaupt in Deutschland. Jetzt bin ich mal ein bisschen hier.
Lokalpatriot.
Kommen die Leute zu uns.
Und ich glaube, es ist auch das einzige Mal im Jahr, wo du dir oder wir uns es gönnen, mal nicht draußen zu sein. Es passiert ja wirklich so gut wie nie.
Das stimmt, weil wir sind hier Seminarraum 1 im Pressebereich der Angelwelt. Den großen Hörsaal haben wir ausgelassen. Wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, den wir einladen durften, der sich Zeit für uns genommen hat, wo ich schön schon dachte, richtig nice.
Ja. Es ist richtig nice oder richtig nice, das könnt ihr euch überlegen. Wir freuen uns auf jeden Fall total, dass er es zu uns geschafft hat. Freddy Harbert, hi.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Moin, moin.
Ja, moin, moin, genau.
Freddy, genau, so sagt man bei uns im Norden, auch
Freddy,
wenn wir in Berlin sind.
Freddy aus der Nähe von Bremen. hast du gut hierher gefunden?
Ach du, das war okay. 4 Stunden Autofahrt, heute Morgen los, wie das so ist. Mehr Verkehr als gedacht, aber irgendwie bin ich hier angekommen. Und jetzt bin ich hier auf der Messe bei euch und freue mich drauf.
Wir freuen uns auch, dass wir das gleich mal geklärt haben. Freddy Harbert?
Ja, also mein Name kommt aus dem Schwedischen, Fredrik. Aber ganz ehrlich, alle sagen Freddy und ich habe mich so dran gewöhnt, also bleiben wir dabei.
Das kenne ich. Mein Sohn heißt auch Frederik und wie nennen Sie ihn in der Schule? Freddy.
Ja, aber dein Sohn heißt Frederik, richtig?
Und du hast ein E verschluckt,
genau.
Fredrik.
Fredrik, genau. Die schwedische Version ist ohne das E.
Verstehe. Aber bei Harbert, ich dachte, das passt ja auch wie die Faust aufs Auge in meinem etwas schrägen Hirn, weil Haber, Hafen, ja. Harbert... Harvard, der Nachname?
Harvard.
Natürlich. Aber hast du mal nachgeforscht, Nachnamen? Was bedeutet das?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich selber habe nicht nachgeforscht. Gibt es allerdings ganz, ganz selten den Namen nur. Kommt von den Hugenotten. Was das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Das habe ich so von den Ahnenforschungen mal gehört.
Harburg.
Ja, Harburg. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also weiß ich nicht, aber ganz selten.
Es sind ja nur meine komischen Assoziationen.
Alles gut. Also bevor wir dich jetzt wirklich kennenlernen, dich, deine Angelleidenschaft, deine andere Berufung, denn ich mache mal ein folgendes Geräusch, ist natürlich übertrieben, knick, knack. Und nicht, was ihr denkt.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte auch gerade, wofür das jetzt?
Ich merke gerade, FSK 18, Vorsicht, machen wir immer so eine ganz Mini-Vorstellungsrunde am Anfang. Du musst dir was aussuchen, worauf wir im Laufe des Gesprächs dann immer wieder zurückkommen.
Entweder oder.
Du musst dir was aussuchen, das heißt, du musst dich für eine Sache entscheiden.
Und damit ärgert er mich dann quasi die ganze Zeit.
Wir ärgern dich nicht, aber da kommen wir drauf zurück, okay. Warum du dich dafür entschieden hast. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Alles klar.
Ich fange mal gleich an. Wir beginnen immer kulinarisch. Surströmming, Paella oder Fischbrötchen?
Surströmming.
Okay, bin ich gespannt nachher. Chiropraktiker oder Profiangler?
Boah. Ich glaube, das ist eine schwere Frage. Beides mache ich, glaube ich, sehr gerne. Aber ich glaube, das, was man unter Profi-Angler, da kennt man mich wahrscheinlich mehr für in dem Kontext jetzt.
Okay, Turnierangeln oder Angeln ohne Druck?
Angeln ohne Druck.
Nice. Zanderbarsch oder Hecht?
Hecht.
Bei dir musste ich leider 3 Sachen angeben. Spinnrute, Baitcaster oder Fliegenrute?
Boah. Schwieriges Thema. Ich mache alles wirklich gerne. Spinnrute.
Gut. Okay. 2 Stunden Frequenz oder 8 Stunden Angeln, ein Biss und dafür ein Ausnahmefisch?
Ausnahmefisch.
Das wusste ich. Nächste Frage zu diesem Themenkomplex. Vertikal oder horizontal?
Horizontal.
Livescope oder blind?
Blind.
Kleine Köder oder große Köder?
Ach, dann nehme ich die Großen, wenn du mich so fragst.
Und zum Schluss, Abu Garcia Berkeley oder Nace?
Oh, ganz schwierig. Nee, tatsächlich, jetzt wo ich bei Nace bin, kann ich ja auch nichts anderes sagen, aber es ist eine sehr schöne Zeit schon gewesen.
Alles klar. So, damit ist der rote Faden aufgenommen. Erik, bitte fang an, ihn zu entwirren.
Naja, also wir waren bei Source Swimming und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal in der Nase hatte, aber das ist, wie sagt man es diplomatisch, doll.
Gewöhnungsbedürftig.
Ja, ich denke auch nicht ans Essen, ich denke eher, wo der herkommt bei dem ganzen Thema.
Darum geht es tatsächlich auch, denn du verbindest Sachen natürlich mit Deutschland, ne? Wohnst du, kommst du her, Paella hatten wir auch und eben Surströmming Schweden. Was verbindest du denn mit Schweden? Deinen Vornamen haben wir schon gelernt.
Genau, also meine Mutter ist Schwedin, ich habe dadurch immer einen sehr guten oder engen Bezug zu Skandinavien generell, glaube ich, gehabt. Ich liebe die Weite des Landes, ich mag die Gewässer, ich finde das einfach toll da. Ich finde das einfach schön, wie der Angelsport integriert ist in der Gesellschaft. Also für mich so das Vorzeigeland für Angler in Europa mit Norwegen zusammen. Das sind schon so meine Orte, wo ich sehr, sehr gerne auch Privatzeit verbringe.
Ganz ehrlich, vom Erscheinungsbild her, wenn du jetzt noch blond wärst, würde ich auch sagen, der kommt, der ist ein Wikinger. Der kommt also groß, kräftig, ordentliche Stimme, schön Bart dazu. Ne? Aber
ja.
Da wäre so richtig die Klischeeschublade offen. Ne?
Aber mich würde mal interessieren, auch gar nicht ganz uneigennützig, wenn ich noch nie Urlaub in Schweden gemacht habe und ich möchte da unbedingt angeln. Was ist vielleicht so ein todsicherer Tipp für jemanden wie von dir, der sich auskennt?
Ein Spot meinst du? Du willst jetzt fragen, also...
Naja, was heißt ein Spot?
Zielfisch und Gewässer reicht schon.
Im Prinzip ja. Und wir reden halt Sommerferien.
Oh, Sommer ist ja generell eine Fischerei in Schweden, die nur gut ist, wenn ihr wirklich hoch in den Norden fahrt. Mhm. Also wenn ihr im Südschweden seid im Sommer, das ist gut für Barsch. Aber wenn ihr Zander und Hechte fangen wollt, dann müsst ihr hoch. Und wenn man jetzt Anfang Sommer nimmt, Juni, finde ich den Vänern, ist ein tolles Gewässer. Der ist nicht ganz so weit weg, relativ gut erreichbar aus Deutschland. Ein gigantisches Gewässer mit super, super vielen großen Hechten drin, aber auch tolle Zander und auch einen nicht zu unterschätzenden Barschbestand tatsächlich. Gerade wenn ihr in den Buchten des Vänern fischt, habt ihr eine erstklassige Fischerei auf Barschen. Also das ist ein guter See. Ist sehr groß, sehr anspruchsvoll natürlich, wenn man jetzt den See an sich erkunden möchte. Aber so viele Buchten und auch Schärengebiete, wo ihr angeln könnt, wo ihr auch beim Wind, sage ich mal, ausweichen könnt. Also das ist ein toller See.
Beantwortet? Mhm. Gut. Dann kommen wir zu Paella, Spanien. Was verbindet dich mit Spanien?
Also Paella, genau. Spanien. Ich habe 5 Jahre in Spanien gelebt, Chiropraktik dort studiert, habe in der Zeit natürlich sehr, sehr viel auch geangelt. Wir haben sogar damals eine DVD gedreht in Spanien, wo wir fast alle Raubfische, die man fangen kann in dem Land, auch befischt haben.
Welche sind das?
Also wir haben Schwarzbarsche gefischt, wir haben Zander gefischt, wir haben Flussbarsche gefischt, wir haben Hechte gefischt. Wir haben Thunfisch geangelt und wir haben auf große Welse gefischt. Alles mit der Spinnrute.
Wow, das ist stabil.
Ja, und haben auch tolle Fische gefangen. Wirklich große Welse bis 2,40 Meter, große Thunfische gefangen mit der Spinnrute. Also ist ja eine sehr vielseitige Angelei. Forelle haben wir übrigens auch gefischt, sorry, habe ich noch vergessen, mit Spinn- und Fliegenrute.
Und in den 5 Jahren, was würdest du für dich sagen, war so, muss nicht eine Situation sein, aber ein Highlight, war es ein Fisch, ein Gewässer oder wo sagst du so, das war echt unverwechselbar?
Ich habe einen Wels gefangen, der hatte 2,51 Meter und war Mandarinenwels. Das war zu der Zeit der größte Wels in der Farbe, der je gefangen wurde auf der Welt. Und das war schon so ein Fisch, den man nicht vergisst, damals mit Thomas zusammen. Das war also ein verrücktes Erlebnis von einem kleinen Gummiboot aus in so einem reißenden Fluss mit Strömungen bei Hochwasser. Also es war ein Erlebnis, was man so vielleicht sich nicht vorstellen kann. Und als wir diesen Fisch dann normalerweise beim Wels, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man gibt ihm so einen ganz vorsichtigen Klopfer auf dem Kopf, damit er nochmal sich das letzte Mal auspowert und dann greift man den eigentlich erst. Und wir haben halt vom Ruderboot, also von diesem Gummiboot, haben wir diesen Fisch 2-mal fast im Holz verloren. Bedeutet also nach so einer Dreiviertelstunde Drill, als der Fisch dann das erste Mal an dem Gummibötchen war, hatte ich also die Entscheidung, ich klopfe dem Fisch einmal auf die Nase und lasse ihn nochmal ziehen oder ich greife mir das Biest. Ich habe mich fürs Zweite entschieden, habe den Fisch gegriffen, dadurch hat er mich dann fast aus dem Gummiboot rausgezogen. Aber ich habe ihn festgehalten, er hat mich wirklich also so verhauen und ich habe ihn aber nicht gehen lassen und ich habe ihn dann gekriegt und gefangen und mit Thomas damals zusammen und das war also ein Erlebnis, was ich in Spanien schon unterstreichen muss als was ganz Besonderes.
Das war Spanien, jetzt kommen wir noch zum Fischbrötchen, Bremen. Was verbindet dich mit Bremen und auch anglerisch gedacht, weil wir hatten uns ein bisschen unterhalten und ich glaube, angeltechnisch ist Bremen, was man gar nicht glaubt, gar nicht so einfach.
Nee, Bremen ist Ach, was heißt nicht einfach? Es ist im Prinzip, wir haben einen großen Fluss vor der Tür, ähnlich wie die Hamburger die Elbe haben, haben wir die Weser. Es ist ein Tidenfluss. Ich glaube, Tidenfischerei ist ein hartes Game, was man verstehen muss. Die Fische sind halt in Bewegung. Sie sind zu verschiedenen Uhrzeiten an verschiedenen Orten zu finden. Es ist ein Gewässer, was einen guten Barschbestand hat, guten Zanderbestand hat, früher noch besser als heute, aber es ist auch eine gute Trainingsstube gewesen für mich, weil ich einfach verschiedene Fischarten beangeln konnte unter sehr schwierigen Bedingungen, aber wenn man es versteht, dann doch fangen kann und auch gut fangen kann und demnach dankbar. Ne? Also schwierige Gewässer, die aber gutes Potenzial haben, sind ja ideal zum Lernen und ich habe ganz viel meiner Raubfischangelei hab ich dort verbracht und auch da ganz viel lernen dürfen an dem Fluss.
Kommen wir mal zu dem, wo du gesagt hast, da tue ich mich jetzt wirklich schwer, nämlich Chiropraktiker oder Profiangler. Mhm. Lass uns mal bei deinem sozusagen eigentlich Beruf bleiben. Du hast gesagt, du hast es in Spanien studiert. Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
Ach, im Prinzip komme ich aus einem medizinischen Umfeld. Also meine Familie, viele in der Familie waren in der Chirurgie oder im ärztlichen Kontext tätig. Und für mich war das allerdings, ich habe mir das angeguckt, aber das war nicht so das, was mich begeistert hat, dass Leute quasi dann so am Ende ihrer Gesundheitsschiene dann irgendwie bei dir landen und dann völlig am Ende sind und dann so kurz vorm Sterben dann irgendwie so wieder zusammengebastelt werden. Und also das war nicht so meins. Und mein Vater macht die Chiropraktik und war auch einer der ersten in Deutschland, der eine Praxis gegründet hat. Und ich habe mir das auch angeguckt und war da dann deutlich begeistert davon und ich konnte mir das nie vorstellen, dass ich das selber mache, bis ich selber mal Rückenprobleme hatte durch viele Angeln und alles und wo ich mal nicht mal so auf mich aufgepasst habe. Ich meine, wir alle haben mal so eine Phase in unserem Leben gehabt mit 18, 19, viel feiern, viel angeln, wenig Schlaf, alles übertreiben, Skateboard fahren, Snowboard fahren, Unfälle und so weiter. Ich habe alles durchgemacht und als ich das erste Mal in meinem Leben Rückenschmerzen hatte und gesehen habe, dass nichts auf dem Planeten mir so geholfen hat wie das, habe ich gedacht, okay, das ist etwas, was Schönes, Menschen zu helfen, generell finde ich gut und habe in meinem Zivildienst auch immer Freude daran gehabt, irgendwie anderen Menschen was Gutes zu tun und in dem Kontext ist es dann entstanden, dass ich dann mich für die Schiene entschieden habe und habe ich auch nicht zurückgeguckt.
Das meinte ich mit Knickknack, weil es geht ja bei Chiropraktiker ist ja nicht die ganz entspannte Variante, sondern schon manchmal auch, dass es ein bisschen zur Sache geht, oder? Mit Einrenken, mit
genau.
Dass die Knochen richtig übereinander sind.
Genau, also wenn man das jetzt so sagt, man kennt das so, sag ich mal, so Tamahanken, so die alten deutschen Knochenbrecher, ne? Das gibt ja eine deutsche Form der Chiropraktik, die eher so aus dem Traditionellen rauskommt, ne? Also sprich von Generation zu Generation übertragen, auch gröbere Techniken, ein bisschen wilder, sag ich mal, das ganze Spiel. und dann gibt es die amerikanische Version, die dann deutlich gezielter ist, die auch das Arbeiten mit Säuglingen ermöglicht, mit schwangeren Frauen und so weiter, also auch oder mit vorgeschädigten Menschen, mit starken Bandscheibenvorfällen, Osteoporose und so. Also etwas gezielter, sanfter und sauberer, sag ich mal. Ne? So die nicht mehr beim Fleischer, sondern beim Chirurgen, sag ich mal, ein bisschen genauer alles.
Es wird filetiert.
Es wird filetiert und nicht mehr mit dem Hammer drauf geklopft. Genau, so. Und
was kannst du dann mitnehmen beim Angeln? Weil das kennt ihr doch alle, oder? Man sitzt 8 Stunden in einem Ruderboot, da ist der Rücken sowieso krumm. Dann auch dieses Auswerfen die ganze Zeit mit schweren Ködern. Klar. Und da muss es doch von dir einen Kniff geben, wo du entdeckt hast, hier ein bisschen gedrückt oder da mal gelegt oder kurz 5 Minuten Pause, ein paar Leibesübungen gemacht. Hilft das?
Hättest du gerne, dass ich jetzt so quasi das erzähle. Naja, aber also es gibt, also wie du schon sagst, ne, Angler haben natürlich durch die einseitige Belastung, so wie Golfer und Tennisspieler, mehr Probleme als vielleicht ne, ein Ruderer, sag ich mal, ne, der jetzt beidseitig mit den Armen was macht. Aber es gibt keine Wunderlösung gegen das. Aber wenn es eine gibt, dann würde ich sagen, wenn man einmal am Tag zur Mittagspause sich mal 10 Minuten einfach auf den Rücken legt und aus dieser sitzenden Position mal rauskommt, damit habt ihr euch schon einen Gefallen getan.
Weil, harter Boden?
Ja, es ist relativ egal. Okay. Ich lege mich vorne aufs Putz, auf den Teppich vorne rauf, ne? Das ist sehr hart. Es geht einfach darum, dass die Wirbelsäule einfach mal sich strecken kann und dass man nicht da 9 Stunden in seinem Pelagic-Sitz da verkauert und da nicht mehr rauskommt. Gerade die Vertikalangler ist ja völlig gestört. Ne? Also man kriegt ja auch nichts mehr mit. Man sitzt dann da einfach und vergisst so Raum und Zeit. Und da mal rauszukommen, sich hinzulegen kurz auf dem Rücken, das muss 10 Minuten, 1/4 Stunde, kurze Pause. Ne? Ich habe ja immer auch, ich trinke meinen Kaffee auf dem Boot, ich esse was. So diese Mittagspause, die zelebriere ich auch. Ne? Dann, wenn es mal nicht beißt, sonst nicht. Aber es gibt immer auch mal eine Phase am Tag, wo es nicht beißt. Und dann mal so zu erkennen als Angler, jetzt darf ich auch mal 10 Minuten nicht werfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch für die Gesundheit, auch für die Nerven, für die Konzentration, für den Fokus. Und ich mache die Pause jeden Tag.
Das ist jetzt meine neue Tagesroutine.
Ich bin auch, ich hab nur gerade noch zwischendrin überlegt, wie macht er das, dass er sich hinlegt und dann noch Kaffee trinkt? Ich weiß, dass du es nicht meinst. Ja, ja. Aber ganz kurz in meinem Kopf war es ein bisschen wild.
Ja, ja.
Gibt ja auch vielleicht einen Strohhalm oder
intravenös. Aber ich finde, das ist wirklich mal ein guter praktischer Tipp. Das gefällt mir total gut.
Also so wie ich es mache, ich habe ja auch diesen Scotty-Grill vorne auf dem Boot, ne? Und dann gibt es ein schönes Essen, dann kurze Pause, legt man sich hin, dann kocht man nochmal einen Kaffee, dann trinkt man einen Kaffee und dann angelt man wieder so, wenn du es haben willst. Ne? So, das ist so meine Abfolge.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, man hört auf jeden Fall schon raus, wie viel Leidenschaft du für deinen Beruf hast und wie viel Know-how da auch dahinter steckt. Du hast ja auch gesagt, 5 Jahre dann studiert in Spanien. Das merkt man, finde ich, aber auch, wenn man dich einfach erlebt in Videos und wenn man dir zuguckt beim Angeln. Das ist antrainiert? Ist das vorgelebt? Woher kommt die Detailversessenheit?
Ja, mich begeistern generell Menschen, die irgendwas können. Wenn das eine Sache ist, die gut können, finde ich das großartig und ich finde es auch egal, was es ist. Also es spielt für mich keine Rolle, ob das ein handwerklicher Beruf ist oder irgendwas im Bereich Videoschnitt oder Filmarbeit, Fotoarbeit. Ich kann mich für Qualität und ich kann mich für Skills begeistern, auch wenn ich die vielleicht nicht selber teile oder es nicht mein Interesse direkt weckt, weil ich das auch machen möchte. Und ich finde, dass das Wort Progress oder weiterzukommen, dass das auch eine Form von Zufriedenheit mir gibt, dass man sagt, man macht Dinge gerne, gut und entwickelt sich weiter dabei. Das macht mir Spaß. Und die Sachen, die ich mache, es müssen ja nicht viele sein, aber die versuche ich immer weiterzubringen, weil mir das Spaß macht.
Das merkt man, also wie Erik das gesagt hat, das merkt man dir an, sei es in einem Videoangeln ohne Druck oder sei es auch bei einem Videoangeln mit Druck, also bei Turnieren. Ja. Und in meinem Freundeskreis, in meinem Angelfreundeskreis, man muss ja mal unterscheiden, heißt es auch immer Freddy die Maschine. Hast du eine Idee, woher das kommen könnte?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Name, den mir wahrscheinlich andere gegeben haben, aber früher weiß ich, dass es auf jeden Fall für meinen Biss war, dass ich nicht aufgebe, dass ich extrem hart durchgezogen habe, teilweise ohne die Pausen, von denen ich eben erzählt habe. Ich habe mich mal so fast bewusstlos in die Badewanne gewickelt nach so einem Angeltag, wo ich wirklich Kreislauf hatte und habe gesagt, okay, das war zu doll jetzt, dieses 14 Stunden am Tag werfen ohne Trinken und Essen, das habe ich aufgehört, das meine ich nicht mehr. Ne? Also und ich bin deutlich entspannter geworden, also auch jetzt, wo ich wieder mehr mit Dustin angel, der hat auch gesagt, Mensch Freddy, so schlimm ist das gar nicht mit dir. wie man immer so der Szene sagt, ich kann auch gut mal bis 7 schlafen oder bis 8. Ich muss nicht um 4.30 Uhr am Wasser stehen, wie früher.
Damit das den sowieso nicht.
Nein. Nee, und ansonsten so wie ihr alle, ich liebe das Hobby. Ich bin, ich kann mir Details ganz gut merken. Also ich weiß, wenn ich vor 2 Jahren an einem Gewässer mit einer bestimmten Technik gut gefangen habe, dann versuche ich das zu durchdenken, weiter zu modifizieren und versuche nicht Fehler erneut zu machen, die ich einmal gemacht habe. Ne? Wenn ich einmal auf die Nase gefallen bin mit irgendwas, versuche ich dann dementsprechend daraus zu lernen und dann weiterzukommen. Das ist so das Ding.
Aber du hast dich für Angeln ohne Druck entschieden.
Ja. Ja.
Man kennt dich ja aus ganz vielen Turnieren, wo du natürlich auch maschinenmäßig abgeliefert hast. Sei es zum Beispiel Sender Pro, wo du mit Christoph Barra da einfach den Spot genau lokalisiert hattest und was du uns eben gerade erzählt hast, auch genau das gemacht hast, was funktioniert hat, was wieder funktioniert hat. Ja. Und auf einmal war es ja so, jetzt nicht erschrecken, wo ist Freddy Harbert geblieben? Angeln ohne Druck, oder?
Ja. Nein, also schaut, ich glaube, ich brauche auch ein bisschen den Kontrast. Also die Leute fragen mich immer, was ist das Turnierangeln für mich? Wenn du dich mit den besten Leuten der Angelszene misst und nicht messen in Form von wer ist der Bessere, sondern wenn du dich da in so einem Turnier wiederfindest, dann kommt es auf Details nochmal mehr an, als wenn du privat angelst. Ja? Die 5 Würfe, die du an einem Tag mehr machst, weil du im Turnier bist, die machen den Unterschied. Wenn du da dein Brot nicht fertig geschmiert hast und du fängst an, da mittags irgendwie rumzudoktern und du versuchst da irgendwie deinen Bleikopf zu finden, weil der nicht da in der Bleikiste liegt, wo er soll, das sind die 5 Würfe, die der Competitor mehr macht und die der gewinnen kann. Das heißt, du bringst deinen Angelsport auf ein Level, wo du nie privat sein würdest. Und dadurch pushst du deine Fähigkeiten und deine Effizienz, wie du es nicht im Privaten hinbekommen würdest. Du hast gar nicht den Ansporn, so zu denken, wie wir im Turnier denken. Das heißt, ich habe Beispiele, da kann ich dir sagen, wir haben uns Tracklines auf dem GPS, sind wir mit dem Boot gefahren in Schweden, nur um zu messen, was ist die kürzeste Anfahrt von einem Spot zum anderen um Hindernisse wie Untiefen rum und haben uns das aufgeschrieben, welche Routen sind die schnellsten zu fahren. Das machst du im Privaten nicht. Da ist es dir egal, ob du 5 Minuten später am Spot ankommst oder 10 Minuten später, das interessiert keinen. Ne? Aber im Wettkampf ist das sehr entscheidend. Du musst genau überlegen, wie fische ich die Spots, von welcher Seite lege ich den Ankerpunkt, wie kann ich auf dem einen Wurf die maximalen Outputs haben. Das machst du im Privaten schon, aber nicht so, nicht auf dem Level. dadurch lernst du ganz viel, ganz, ganz viel. Du hast den Kontrast der anderen Teams, die zur gleichen Zeit am gleichen Gewässer im besten Fall fischen. Du siehst, ob die was besser machen. Ja? Dieses klassische, der Angler am Forellensee. Da stehen 20 Leute, einer fängt. Den Kontrast hast du im privaten Fischen nicht so wie dort. Du wirst mit dem Spiegel, wird dir vorgehalten, ob du deinen Job gerade gut machst oder ob du den nicht gut machst. Und ich für mich habe gelernt, dass mein Angeln sehr, sehr viel besser geworden ist, seitdem ich Turniere fische. Und das ist der Spaßfaktor für mich. Also es ist nicht das Gewinnen, für mich ist es so der Progress wieder. Man kommt weiter, man lernt was, man lernt Leute kennen, die vielleicht besser sind in irgendwas, wo man dann selber wieder lernt. Also das ist so das Ding. Und ja, und alle Gefühle mal 10, ne? Ja, sowohl die Highs als auch die Lows, ne? Also wenn du da einen Fisch verlierst, das ist 10-mal so beschissen, wie wenn es privat passiert. Ne? Und beim Fangen aber auch. Da kann ein 80er Hecht, wenn ihr den fangt und ihr brauchtet den Fisch, das kann alles sein, ne? An Freude. Ne? Und ja, das ist auch etwas, was Spaß macht. Aber ich muss auch sagen, es ist sehr, sehr anstrengend. So für diejenigen, die jetzt da hinterm Bildschirm sitzen oder ne, die sich das anhören, die sich das nicht vorstellen können. Da ist sehr viel Arbeit, steckt da drin, Vorbereitung. Christoph in dem Fall, mit dem ich Zanderpo geangelt habe, der arbeitet so wie ich, sehr viel privat, nicht Vollzeit in der Angelszene. Leute glauben immer, wir machen nur Angeln. Nein, machen wir nicht. Wir haben einen normalen Beruf, Familie, Kinder. Das heißt, wir müssen in 4-5 Trainingstagen das ausgleichen, wofür andere Teams da 2 Wochen rumhängen und lernen. Wir müssen sehr, sehr hart und sehr effizient trainieren und das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und das 2-3 Wochen im Jahr zu machen, reicht auch. So, und dann bin ich froh, wenn ich privat fischen kann und dann ohne Druck, ohne den ganzen Zirkus.
Da ist die Maschine mal kurz aus.
Ja, die ist an, aber die ist dann, die ist dann auf
Leerlauf.
Sie ist dann so auf 99 und nicht auf 110%.
Aber ich fand es sehr interessant, du hast es ja auch gerade eben schon gesagt, ne? Du stehst auf Leute, die etwas besonders gut können und guckst dir da was ab, selbst wenn es dich nicht interessiert, fasziniert dich das. Und wenn du das sagst, so die Details sind es am Ende, die dann wahrscheinlich darüber entscheiden, ob man gewinnt oder eben halt nicht. Und das drückt sich, finde ich, dann bei dir ganz genauso aus. Du hast gerade bei Zander, Barsch oder Hecht gesagt.
Ja.
Warum? Weil ich meine, Zander, also ich finde, wenn man an Freddy Howard denkt, denkt man an Zander.
Ja, genau. Und zwar an große Zander.
Ja, ja, für mich, also das Zander, diese Zanderfischerei, die war immer Platz 1 bei mir. Und ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr lange, sehr intensiv praktiziert, lange Zeit, bevor es Live-Technologie und pelagisches Vertikalangeln gab. Ich habe mehrere Meter Zander beim Werfen gefangen, viele große 90-Plus-Fische. In Fakt, glaube ich, habe ich 250, 300 Zander über 90 mindestens gefangen. Das war die Statistik, die ich 2020 hatte. Und also wirklich, ich habe eigentlich beim Zanderangeln wirklich viele schöne Fische gefangen. Und als das pelagische Fischen kam, habe ich das auch, das ganze Spiel lange mitgemacht. Hat für mich den Reiz des Zanderfischens ein bisschen kaputt gemacht, weil wenn du jetzt große Zander fangen willst, dann gibt es eine Handvoll Gewässer in Europa, wo du die werfend fangen kannst, also mit der Spinnrute geworfen. Und dann hast du eine Handvoll Gewässer, wo du die pelagisch fangen kannst. Und das wird irgendwann langweilig. Du hast diese Gewässer besucht, du hast sie gefischt, ja. Du hast dann diese Angeltechniken sehr intensiv gemacht. Da ist auch nicht viel Spielraum links und rechts. Ja. Da ist dann so, musst du es machen, wenn du große Zander fangen willst. Da kannst du nicht mit dem Spinnerbait im Kraut fischen. Das ist ein Glücksfang. Du musst den halt dann so angeln, wie die Zander das wollen. Große Köder nachts gejiggt im Fluss oder halt pelagisch. Und dann, wenn du das dann lange Zeit gemacht hast, dann kommt der Reiz auch für auch andere Sachen wieder. Ne? Und ich fische immer noch, ich liebe Zander nach wie vor, ist ein Favorite, aber die Hechtfischerei ist viel, viel, viel vielseitiger. Du hast einfach mal ganz Europa als Spielfeld. Du kannst in Nordschweden im Flachwasser im Schilf mit Topwater fischen. Du kannst in Holland fischen, nachts pelagisch. Du kannst geworfen mit der Fliegenrute. Also du kannst so viele Sachen machen beim Hechtfischen, die du mit Zander nicht machen kannst. Und da wird es einfach ein bisschen länger dauern, das alles komplett durchzumachen, was du da für Möglichkeiten hast. Das ist, glaube ich, der Grund. Und der Hecht wird einfach größer. Ich meine, wir haben einen Hecht, mein PB liegt bei 1,37. So ein Fisch ist schon imposant. Ne?
Und, sagt er hier so nebenbei.
Das ist jetzt
Endstufe.
Ja, bei dem Fisch habe ich einfach Glück gehabt, muss man einfach sagen. Ne? Das ist jetzt nichts, was mit Können zu tun hat. Das ist einfach Glück, dass du so einen Fisch fängst. Aber diese Fische werden so groß und ich finde es so toll, so einen Fisch zu sehen, der die 15 Kilo bricht. Beim Zander einen 15 Kilo Fisch zu fangen, ist sehr, sehr schwer. Ne? Aber beim Hecht ist es wirklich realisierbar und es sind einfach unfassbar schöne Fische. Und Aber ja, der Hecht liegt knapp vorne.
Weil du gerade von Progress gesprochen hast und Entwicklung. Wie war denn die Entwicklung dahin zum Hecht? Also, dass du es dann für dich irgendwie so...
Der war immer da. Der Hecht war immer parallel da. Auch zum Zanderfischen habe ich damals schon super, super gerne auf Hecht geangelt. Ich habe diese ganze Zeit in Ostdeutschland mit dem Bodden damals sehr intensiv gemacht, habe da früher geguided, als ich Schüler war, die Zeiten, die hier am Peenestrom um Usedom rum, da wo die ganzen 1,30 Meter Hechte gefangen wurden, ja, und die 40 Finder, da gab es so eine Phase, wo jedes Jahr eigentlich ein 20 Kilo Fisch kam. Ich war jedes Jahr zur Primetime dort. Ich war einmal wirklich dicht dabei, wo der gefangen wurde. Ich habe immer schon die großen Hechte beangelt, immer, auch damals, wo die Zander so präsent waren. Man kannte mich nur mehr für die Zanderfischerei, weil ich da die meisten Innovationen wie mit den großen Ködern, den Pelagic Shads und so gemacht habe. Aber das Hechtfischen war immer da. Es war immer an der Seite, immer dabei.
Du hattest auch ein Köder hast du entwickelt für die Zanderangelei, richtig?
Mhm, genau, mehrere.
War das nicht der eine pelagische, der auf deine Erfahrung auch zurück war?
Genau.
Ich finde dieses Thema halt gut, dieses Progress, diese Weiterentwicklung und so. Ich glaube, das ist auch was, wo du dich dann reinknien kannst. Mhm. Ne? Und du hast ihn natürlich entwickelt, weil gab es Verbesserungspotenzial oder gab es den einfach noch nicht?
Es gab gar nichts. Also es gab zu der Zeit, du musst dir vorstellen, es gab zwei Leute in Schweden, die pelagisch gefischt haben, Klaas Hagert und Jürgen Larsson, und dann der dritte war ich, dann in Deutschland der erste definitiv, in Holland auch und in Spanien, Italien auch die ersten, also war ich definitiv der erste, der es gemacht hat. Richtig so, wie man das jetzt nennt, das Pelagische, mit Anfahren der Fische und so.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht müssen wir uns ganz kurz mal erklären für Leute, die dauernd denken, was?
Was ist das eigentlich? Ja. Ne? Also das pelagische Angeln heißt einfach, du hast ein Echolot, du findest mit dem Echolot über tiefen, tiefen Wasser, zum Beispiel jetzt eine Talsperre mit 100 Meter Wassertiefe, findest du jetzt irgendwie einen einzelnen großen Fisch, der bei 6 Meter Wassertiefe steht, und du schaffst es bei Wind und Welle, das Boot so über diesem Fisch zu parken, dass du mit einer Angel dem das Ding auf den Kopf lässt. Und früher haben wir das tatsächlich mit 2D-Echoloten gemacht. Da gab es noch kein Sidescan und keine Live-Technik. Und das war auch noch da war es noch schwer, sag ich mal. Da war dieses Angeln noch schwer.
Heute,
Die Genauigkeit hinzubekommen. Das war noch eine echte Kunst und das war auch ein Skill, was nicht alle hatten. Ne? Mhm. Mit einem 2D-Echolot und dann mit einem Sidescan die Fische so anzufahren und anzuparken bei Wind und Welle, dass du gut gefangen hast. Heute ist es leichter. Ne? So, und aber damals gab es auch noch keine Köder dafür. Also es gab gar kein Produkt auf dem Markt. Also auch die großen Firmen wie Western und so, die hatten das noch nicht damals. Obwohl Jürgen da auch schon dabei war zu der Zeit. Waren wir mit Quantum damals, das war der damalige Sponsor von mir, waren wir das erste Brand weltweit, was einen Köder auf dem Markt hatte, der speziell für diese Angelei designt wurde. Und den habe ich entwickelt und es war das bestverkaufte Produkt in der Geschichte der Firma, dann im Weichgummi- oder Kunstköderbereich generell. Und jeder Mensch, der irgendwie vertikal danach auf Zander geangelt hat, die nächsten 10 Jahre, kannte diesen Köder und hat mit diesem Köder selber Fische gefangen. Also es war ein sehr, sehr gutes Produkt, ne? Und hat auch sehr gut gefangen und funktioniert. Und unheimlich viele große Fische gefangen in Europa auf den Köder.
Und hat dich das stolz gemacht? Bestimmt.
Das hat mich schon gefreut natürlich. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich wollte den Köder nie bringen, weil, okay, weil ich selber damit gut gefangen habe.
Sorry, ich wollte das gar nicht.
Nein, nein, aber es war so, ich habe dann gehört, dass tatsächlich zwei andere Brands was machen wollten und ich habe gesagt, ey, warte mal, wir sind schon so lange dabei, haben den Köder schon, wir fischen schon ewig damit, und die haben so ein bisschen dann so getan, als ob die dann so die Erfinder wären der Angelei und so, da habe ich gesagt.
Da hat es dich gepackt, ne?
Da habe ich gesagt, jetzt packt es mich dann doch, genau, mit meinem jugendlichen Ego, was ich damals noch vielleicht noch ein bisschen mehr hatte als heute, habe ich gesagt, Freundchen, so läuft's nicht, wir haben hier das alles schon fertig und bevor du überhaupt die erste Zeichnung hast, ist der Köder auf dem Markt, Freundchen.
Okay. Okay, also du warst bei Quantum, die gibt es ja nicht mehr, die Firma.
Nee, die ist lange her.
Bist du dann von Quantum zu Abu Garcia?
Genau, genau. Ich bin dann zu Abu Garcia gegangen und war da auch mehrere Jahre.
Da warst du ja auch so richtig, wie nennt man das? Ich hätte das fast gesagt, Frontgesicht, das ist falsch. Fehlt mir gerade der Begriff. Das Gesicht der Marke warst du schon irgendwie. Also wenn ich an Abu Garcia von damals denke, habe ich ruckzuck auf Freddy Harbert vor mir. Ne?
Genau, da gibt es ja mehrere Namen, die da so ein bisschen hervorstechen. Ne? Das ist dann auch Simon natürlich. Ne?
Simon Thorenbeck, genau.
Ja, auch einer der absolut Top-Leute, die da auch immer noch sind. Ein guter Freund von mir. Klaas aus Schweden natürlich auch. Abu irgendwo, das ist auch mit verwurzelt. Tobias Franzdam, also die haben schon ein paar Gesichter so, und ich war, glaube ich, für Deutschland das Gesicht so, ne? Und auch für Holland so ein bisschen mit Simon zusammen, weil wir Turniere geangelt haben. Mhm. War eine sehr schöne Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist natürlich eine große Firma, muss man sagen, und große Firma heißt also, dass ein Produktentwickler für hunderte, wenn nicht sogar tausende Produkte zuständig ist, und dementsprechend, wenn jetzt ein Freddy Harbort kommt und sagt, pass mal auf, da sind 20% zu viel Glitter im Rücken drin und das Schwänzchen müsste ein bisschen mehr orange sein und weniger rot, dann sagen die so, ja, okay, ob das jetzt wirklich hier so wichtig ist, weiß ich nicht. Ich habe gerade noch so ein paar hundert andere Sachen auf dem Tisch. So, lass mich mal in Ruhe. So, und dann kam halt Nace, wo halt, genau, das war dann so für mich das Ding, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich mich halt ausspielen. Hier habe ich halt Leute wie Dustin und wie die Jungs vom Entwicklungsteam, die genauso denken wie ich. Ne? Da kommt es halt dann doch auf die 20% Glitter an. Und deswegen war das so ein guter Match mit Nace.
Was sind dann quasi da deine Aufgaben jetzt? Ist das Köderentwicklung oder was machst du?
Also ich habe so einen Mix von Dingen, für die ich bei NACE tätig bin. Das ist auf der einen Seite Turniere fischen, dann Produktentwicklung, speziell im Bereich Zander, weil im Barschbereich brauche ich mit Dustin nicht über Barsche reden. Das ist etwas, was er sehr, sehr gut beherrscht. Also da brauche ich mich nicht irgendwo zwischenstellen. Das können die sehr gut, die Jungs. Hechtbereich auch, also Hecht- und Zanderbereich, einfach Ideen mit reinbringen, unterstützen, wo ich kann, einfach nochmal einen Blick rüberwerfen. Ein paar Sachen werden wir selber machen, also sprich, wir werden ein paar eigene, wirklich eigene Signature-Line-Köder bringen, wo wir jetzt gerade in der Entwicklung sind, mit denen wir also unheimlich gute Testphasen auch schon hatten. Ja, Marketing.
Du sagst Turniere, das heißt, man sieht dich wieder in Zukunft irgendwo?
Ja, deutlich mehr tatsächlich wieder. Ich war ja ein bisschen so, hab mal versucht, mich ein bisschen rauszuhalten, aber ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so viel wegducken. Ich muss doch wieder das ein oder andere Turnier mehr fischen.
Darfst du ein bisschen spoilern, wo man dich nächstes Jahr, also 2026, ja, die Folge kommt 2026 raus, also
genau,
müssen wir dieses Jahr sagen.
Es gibt zwei Turniere, wo ihr mich sehen werdet, 26, die rauskommen, die jetzt schon gefischt wurden. Das ist einmal Boatside, habe ich nochmal mit Dustin gefischt.
Das ist auf den Orlands wieder? Oder wo ihr euch das aussuchen konntet in Schweden?
Wir durften uns das wieder aussuchen. Wir haben wieder in Schweden gefischt. Das wird sehr, sehr spannend. Das wird ein sehr verrücktes Turnier auf jeden Fall wieder. Ihr könnt euch alle sehr darauf freuen.
Wieder 100 Stunden?
Wieder 100 Stunden. Wieder Burnout mit bis hin zu kompletter Erschöpfung am letzten Tag. Aber ist ein krasses Turnier gewesen auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend werden für alle, die das gucken werden. Ich habe YPC Boat wieder geangelt. Und diesmal mit Christoph Barra. Mhm. Team Zander Pro joins YPC Boat.
Da müsst ihr ja nicht nur Zander fangen, sondern auch Hechte. Perfekt.
Genau. Und Barsche. Und das Gute ist ja, Christoph ist ja auch einer, der das alles gerne macht, so wie ich auch. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke nachher. Ne? Das ist auch mit das, denn wir angeln alles gerne. Wir angeln gerne Hecht, wir angeln gerne Barsch, wir angeln gerne Zander. Wir haben in alles unglaublich viel Zeit reingesteckt. Und das macht halt einfach dann total Spaß, auch dann bei so einem Turnier dann auch wirklich dann zu sagen, okay, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss man mal zeigen, dass man nicht nur Zander angeln kann.
Und was hat das Teilnehmerfeld gesagt? Oh, nicht die beiden.
So jetzt auch noch Gruppe A und jetzt auch noch zusammen.
Naja, aber das Gleiche sagen wir ja auch. Es ist ja nicht so, man geht da ja nicht selbstsicher rein. Ne? Ich meine, man muss ganz, ganz demütig sein, wenn man so ein Turnier fischt. Du angelst dagegen krasse Leute, du angelst gegen Guides, die arbeiten da jeden Tag. Die fischen da ja 5-6 Tage die Woche auf diesen Gewässern. Und ich und Barra oder Barra und ich, wir haben da jeweils ein Jahr nicht geangelt und dann das Jahr davor auch nur ein Jahr Pause und da nicht geangelt. Also wir sind da, das ist schwer da zu gewinnen. Ne? Und klar. Ganz demütig gehen wir dahin, ne, so, und wir haben auch unsere Leute, wo wir sagen, aber am Ende muss man sagen, okay, ne, so, am Ende ist es halt Angeln, und auch wenn du da jeden Tag fischst als Guide, ist es manchmal der Querdenker, der reinkommt und ein bisschen da so mit neuen Ideen reinkommt, was auch echt helfen kann.
Ja, manchmal hat der Guide seinen G-Kopf auch nicht richtig sortiert, ne? Der braucht dann 5 Minuten.
Vielleicht.
Da waren dann die 3 Würfe von dir.
Das, ja. Und ich glaube auch, dass dieses vorm Turnier nicht angeln, ne? Mhm. Das ist ja auch was Dustin zum Beispiel auch macht. Der trainiert 1-2 Tage und dann reicht das auch, ne? Weil er auch sagt, man muss da hungrig reingehen. Du kannst da nicht eine Woche oder zwei. Es bringt auch nichts, weil was vor 2 Wochen gut war, ist im Turnier eh nicht mehr up to date.
Also fastet ihr noch 1-2 Tage, bevor es dann zur Sache geht?
Tatsächlich mache ich das manchmal. Wir haben das, wir können es uns heute nicht mehr so gut erlauben, weil wir so wenig Zeit zum Trainieren haben. Früher habe ich das gemacht. 1 Tag vorm Turnier nicht angeln. Das war so ein Grundprinzip. Das haben wir einfach gemacht. Wir haben nicht gefischt. Egal wie die Bedingungen waren, alle sind rausgefahren, haben trainiert und wir waren in der Ferienwohnung, haben unsere Angelsachen gerichtet und nur für den Spirit. Und am nächsten Tag, du gehst da rein ins Turnier und sagst einfach nur, oh, Zerstörungsmodus, los geht's, ich habe so Bock auf Angeln. Ja, weil sonst ist es ja so, ihr trainiert 4-5 Tage, ihr seid komplett Game Over vom Training und müsst dann nochmal 3 Tage Turnier fischen. Ey, das ist also echt krass dann, ne? So ein Spare Day in der Mitte, schon nice to have.
Oh, ja. Ja, einfach auch mal entspannt zwischendrin. Da ist, ja. Findet sich ja bei dir wieder. Nicht nur auf dem Rücken legen, auch mal einen Tag lang ganz entspannt machen.
Chiropraktiker, ja.
Apropos entspannt machen, bei Spinnrute, Baitcaster oder Fliegenrute, ich kenne dich überhaupt nicht als Fliegenfischer. Mhm. Aber wir sind ja auf der Angelwelt und es gibt hier einen riesigen Fliegenfischerbereich. Und alleine bei den Leuten, Jungs und Mädels, die da unten sitzen und die diese Fliegen binden, ich könnte denen einfach zugucken und dabei entspanne ich schon. Und manchmal denke ich so, wäre hier nicht so ein Körperklaus und könnte ich das wirklich? Ich glaube, ich würde nur noch das machen, weil ich glaube, es gibt nichts Entspannenderes, oder?
Oh, das Binden oder das Angeln?
Nee, das Angeln selbst.
Das Angeln selbst.
Oder ist das schon zu romantisiert?
Aus meiner Sicht ja, weil das Fliegenfischen, wie ich es gerne betreibe, ist jetzt nicht unbedingt nur jetzt den Rollwurf am Bach oder irgendwie den Switchcast irgendwie auf eine Bachforelle, die irgendwie unterm Baum steht, sondern ich fische gerne auf Meerforelle an der Küste bei Wind und bei Welle. Und ich war jetzt gerade auf Farquhar, auf den Seychellen, habe GT geangelt mit der Fliege. Also ich habe hab Tarpon gefischt mit der Fliege, ich habe aber auch diese Bonefish-Permit-Angelei gemacht, diese feinere Flatfischerei. Und ich fische aber auch gerne auf Forelle. Aber ich mache das schon auch gerne extrem, dass ich dann in der Welle stehe und die Fliege rausknall und auch große Fliegenfische, auch beim Hechtfischen übrigens, mache ich das gerne mal. Und wenn jeder, der schon mal auf dem Boot stand und eine Fliegenschnur geworfen hat und das Ding verheddert sich da irgendwie um die Bootsklampe oder um deine Schnalle am Fuß oder, das ist also romantisch.
Braucht schon Geduld, ne?
Musste auch, genau. Also nein, ich mach's wirklich gerne, ich fische gerne mit der Fliege. Ich finde nochmal alle Angeltechniken interessant. Ich finde alles toll. Alles irgendwie zu können, finde ich schön. Und so auch das Fliegenfischen.
Aber trotzdem ist es die Spinnrute.
Genau, die Spinnrute am Ende ist es, weil ganz ehrlich, die Effizienz mit der Spinnrute, das Fliegenfischen ist meistens ein Hindernis, ne? Muss man sagen. Es gibt ein paar Techniken, wo es wirklich besser geht, aber oft eben auch nicht. Und da, wo es besser geht, nutze ich es als Tool, ja. Als Tool, was mir sehr viel Spaß macht. Aber wenn ich merke, das ist ein riesen Nachteil, jetzt mit der Fliege zu fischen, weil ich die Wurfweite nicht kriege, ja, dann habe ich die Spinnrute in die Hand. Da bin ich kein Purist oder so. Ne? Da,
Das führt uns sofort zum nächsten Punkt. Du hast gesagt, 8 Stunden angeln, ein Biss Big Fish. Ja. Nicht 2 Stunden Frequenz.
Genau. Also ne, es geht am Ende für mich auch so ein bisschen darum, dass man so ein Ziel hat beim Fischen. Und ich angel natürlich gerne und mache die Dinge, die nicht so einfach sind, schwer sind. Also große Fische fangen ist schwer, Progress. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also jeder hat auch mal gerne einen Tag mit Frequenz dabei. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es schon nur diesen einen Fisch.
Liegt es vielleicht aber auch daran, dass du Frequenz einfach schon genug gemacht hast und dann vielleicht eben im Progress... Auch.
Genau, vielleicht ist es das. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist die Begeisterung für die Kreatur Fisch, glaube ich, am Ende, die da eine Rolle spielt. Ich begeister mich einfach sehr schnell für große Tiere, große Fische. Und der Anblick, ich habe einmal in meinem Leben meinen ersten 80er Zander, den ich gesehen habe, der im Kescher lag von damals einem Bodden Guide von Krischi. Ich habe den Fisch gesehen und habe gesagt, das ist das schönste Tier, was ich je gesehen habe. Es war so ein wunderschöner Fisch einfach. Und so ein 80er Zander sieht einfach anders aus als ein 60er. Es ist einfach nochmal bulliger, hochrückiger. Und bis heute kann ich mich dafür begeistern.
Kriegst du schon Team Bodden angeln?
Genau.
Ich war schon zweimal los mit meinen Jungs mit ihm, da ging es aber auf Hechte. Ja. Ich habe noch eine andere Idee, warum du das wahrscheinlich so favoritisierst. Nämlich, du hast ja auch die Gewissheit, wenn du jetzt 7,5 Stunden da durchknallst, dass in der letzten halben Stunde es vielleicht nochmal passieren könnte. Also du hast es ja schon erlebt und dadurch hast du ja auch ein gewisses Vertrauen, dass sich das eben lohnt, auf diesen einen Biss ewig zu angeln, dass dieser große Fisch kommt. Wenn zum Beispiel, glaube ich, jemand, der das erst zum 3., 4. Mal macht, natürlich nach 3 Stunden bei Gegenwind, 5 Grad Außentemperatur, dann auch irgendwann sagt, hey, ich fahre lieber ins Flache und hole mir jetzt den 65er dreimal.
Voll. Am Ende, was ich immer sage, ihr müsst am Ende glücklich sein mit dem, was ihr macht und ihr müsst auch ein Gespür haben. Das heißt, wenn ihr merkt, dass euer Inneres sagt, ich möchte jetzt Fische fangen, dann macht das auch. Dann geht ins Kraut und angelt Fische. Und wenn euer Inneres sagt, nee, ich will jetzt aber hier noch weiter angeln, weil ich fühle, da passiert heute noch was, dann macht das auch. Ich habe auch Situationen, da bin ich an einem Großfischgewässer und da mache ich 3 Würfe und ich fühle das einfach nicht. Ich fühle die Situation nicht, ich fühle den Platz nicht, dann hole ich ein und dann fahre ich weg. Und dann mache ich was anderes. Dann gehe ich, was weiß ich, entweder lasse ich es ganz sein oder ich gehe Barsch angeln oder irgendwas anderes. Aber wenn man das nicht fühlt, dann macht man das auch nicht. Und wenn ich da 7 Stunden werfe, dann fühle ich das bei jedem Wurf. Sonst mache ich es nicht. Sonst mache ich nicht einen Wurf. Ich lasse es direkt sein. Ne? So. Und wenn ich aber weiß, das wird funktionieren, weil ich das schon mal gemacht habe und weil ich auch das Gefühl habe, dass es ne, der Spot ist und die werden irgendwann fressen, dann habe ich bei jedem Wurf Spaß, weil ich weiß, es kommt. Ne? Aber das muss man fühlen.
Muss man auch erstmal hinkommen, glaube ich.
Ja, natürlich. Ich mach das jetzt ja auch 30 Jahre länger und das war nicht immer da, das Gefühl. Ne? Und
genau, ja. Gefühl. Deswegen hast du dich auch entschieden bei LiveScope oder Blind für Blind. Ne?
Blind, ja, natürlich.
Weil LiveScope ist ja nicht. Ich meine, klar, da hat auch was mit Gefühl zu tun, weil du, was du meintest, du brauchst die Präzision. Du musst es ja auch erstmal übertragen von dem Bildschirm, den der dir anzeigt. Da ist ein potenzieller Fisch, der groß ist. Der Köder muss da genau dort runterkommen. Ich meine, das siehst du natürlich alles, aber der muss dann auch hin, sich drehen und dann schnappen. Und ich finde immer, am Anfang ist es ganz wichtig, dann auch wegzugucken, weil das Bild tut, der Anhieb kommt zu früh. Ne? Du siehst, der Fisch geht raus, zack, du musst es aber dann fühlen. Sind wir bei Gefühlen.
Genau.
Und wenn du das natürlich, wie du uns erzählt hast, schon länger machst, ist diese dieses blinde Angeln, so nenne ich es dann, diese Herausforderung, weil du aufgrund des Live-Scopes, was du vorher gemacht hast, weißt, dass der Fisch am Spot ist, hast du das Vertrauen. Aber es ist natürlich viel schöner, ne, auszuwerfen und zu wissen, der ist da und nach 7,5 Stunden geht es dann eben los.
Genau. Ne, so, ich sag mal, alle Formen der Angelei, wo der menschliche, anglerische Instinkt gefragt ist, sind für mich die priorisierten, weil ich das einfach spannend finde, nach Gefühl zu fischen. Und ich glaube, dass da auch der richtige Magic passiert. Ne, wenn du sagst, ich fühle, dass ich jetzt das machen muss, das funktioniert. Beim Live-Scope-Angeln ist das Gefühl und Instinktding eigentlich fast weg, kannst du sagen. Da kannst du zwar das Gefühl haben, ich muss jetzt in den Norden fahren des Sees, weil ich das Gefühl habe, dass da jetzt mehr Fische sind. Also das schon, ne? Aber du suchst ja eigentlich relativ systematisch wie mit einer Taschenlampe im Wald nach Fischen. Und was mich an der Angelei, weswegen ich das auch gerne mache, mal so 5 bis 10 Tage im Jahr, mehr mache ich das nicht, aber ist dann die Fähigkeit, diese einzelnen großen, schlauen Fische dann noch zu fangen. Weil die Leute denken immer, ja, du hast dann da Technik für 10.000 Euro, dann findest du den Fisch, dann wirfst du hin, dann fängst du den. Ne? Das ist nicht so. Also die Fische sind in der Regel beangelt, auch von anderen Anglern. Die sind auch groß geworden, weil die schlau sind. Wenn du da jetzt deinen Blinker reinwirfst oder deinen Gummifisch am Bleikopf, der wird den nicht fressen. Und ihr müsst wirklich anfangen, da anders zu denken, wenn ihr so einen Fisch fangen wollt. Und das ist das Einzige, was mich an dieser Angelei begeistert. Also man lernt viel, man kann sehen, wie der Fisch auf Köder reagiert. Und ihr habt das, was ihr früher immer dachtet, was so sei, wird da wird dir der Spiegel vorgehalten. Da wirst du ganz genau sehen, was läuft und was nicht läuft. Ne? Und das ist so das Ding, weswegen ich das gerne mache. Wieder Progress. Du kannst lernen, du kannst dazu Informationen kriegen, die du sonst nicht kriegst. Und die wiederum helfen dir dann auch beim blinden Fischen.
Ja, was auch hilft, sind große Köder dann.
Ja,
dafür hast du dich auch entschieden. Ich habe jetzt gerade, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht, Chiropraktiker, ein bisschen gröber, ein bisschen größere Sachen. Hast du vielleicht auch einfach keinen Bock, den kleinen Scheiß zusammenzufummeln?
Dann wiederum wird das ja gegen Fliegenfischen kommen.
Das stimmt.
Nein, also das Großköder-Thema. Also wenn du mich fragst, warum fische ich gerne große Köder, ganz einfach. Wenn ein Fisch einen großen Köder attackiert, ist das was anderes, als wenn er einen kleinen Köder attackiert. Wenn du jetzt so mit so einem 2er-Maps-Spinner fischt und du kriegst da jetzt einen Biss vom großen 1,20 Meter-Hecht, das wird so einmal so ein bisschen zuppeln, dann ist er dran. Wenn der aber jetzt so einen 120er-Ghost wegatmet, dann gibt das einen Einschlag im Stock, der ist nicht zu vergleichen mit einem kleinen Köder, weil der Hecht weiß, wenn ich diesen großen Futterfisch töten will, dann nicht mit einem kleinen Schnaps. Dann muss ich da richtig alles geben, um den wirklich wegzusaugen. Und so wie der Biss da reinfährt in den Jock, das gibt dir nur der große Köder. Und deswegen gerne ein bisschen größer. Aber ihr kennt sicherlich alle diese Angler, so go big, go home. Das bin ich nicht. Wenn ich merke, der Hecht will aber den kleinen, dann ist der auch dran. Ne? Also da bin ich nicht derjenige, der dann so...
Ich muss jetzt auf den großen.
Ich muss jetzt aber auf die 40er Forelle den fangen. Nein, muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Aber ja, ich fische lieber mit etwas größeren Hechtködern als jetzt mit einem ganz kleinen.
Aber das ist ja auch wieder Progress, finde ich. Dann den Schritt zurückzugehen, festzustellen, es funktioniert jetzt nicht so, wie ich es versucht habe.
Ja, ja.
Wo ist das Problem? Ich nehme jetzt den kleineren Köder oder nehme mal einen Twitchbait oder verändere meine Köderführung.
Immer anpassen, ne? Immer anpassen.
Ist das dein... Dein Tipp auch, wir versuchen immer noch den Größen hier so ein paar kleine Tipps für Anfänger rauszuleiern. Wäre das auch dein Tipp an Angelanfänger, sie dieses Progress plus Vertrauen auch mal zu wechseln? Nicht immer den Zweier, was hast du gesagt, Zweier-Maps
durchzuleiern? Genau, als Beispiel. Ne? Ich denke, dass man einen Fisch fast immer fangen kann, wenn du das genau richtig machst. Und wenn was nicht klappt, einfach weiter probieren. Und aber wenn, also es gibt ja zwei Szenarien. Das eine ist, ihr müsst probieren, bis ihr diesen einen Weg findet. Gerade beim Barschangeln, finde ich, ist es immer so krass, ne? Dass man teilweise 20 Techniken macht und eine funktioniert nur.
Und die funktioniert auch nur 5 Minuten.
Genau, so. und dann aber auch am Ende Vertrauen zu haben, wenn man das gefunden hat, das Tool, dann auch ein bisschen die Beißphase auszufischen und auch mal dranbleiben an der Sache. Nicht hektisch hin und her wechseln, sondern wirklich nach System angeln. Was mache ich wann und warum? Und sich Gedanken dabei machen. Das ist, finde ich, so ganz entscheidend. Und probieren und offen sein, nach links und nach rechts gucken, mit anderen Leuten fischen, schauen, was die machen. Schauen, ob es andere Angler am Gewässer gibt, die vielleicht besser fangen. Was tun die, was du vielleicht nicht machst? Offen sein dafür, dass man immer lernen kann. Man kann immer besser werden. Und egal, auf welchem Level ihr seid, ihr könnt immer lernen. Immer. Und das, glaube ich, war es. Nie eingeschränkt sein, nie denken, oh, das hat doch damals funktioniert, das muss jetzt auch klappen. Nee, immer offen sein.
Wie lernst du? Wie lernt Freddy Harbert noch?
Ich lerne jeden Tag beim Angeln. Ich lerne jeden Tag. Ich probiere aus. Ich fische einen Zerik mit einem 28er Vorfach, fange nichts. Dann probiere ich einen 16er Vorfach, fange immer noch nichts. Sage ich, okay, Vorfach war es schon mal nicht. Dann mache ich einen anderen Köder ran. Ne? Also ich probiere hin und her. Und sobald irgendwas klappt, dann begeistere ich mich dafür. Weil ich sage so, boah, geil, das hat jetzt hat's doch geklappt, da jetzt an dem Platz, wo jeder geangelt hat und wo alle Fische gefühlt gefangen wurden, doch noch einzufangen. Ja, und das ist natürlich cool. Das kannst du dann irgendwann im Turnier mal nutzen, ne? Wenn du da irgendwie so eine Fähigkeit hast. Ne?
Und wer ist dein Angstgegner in Gruppe A?
Ich gebe euch jetzt mal so ein Geheimnis.
Oh ja.
Ich gucke mir die Gegner gar nicht an. Ich gehe in so ein Turnier rein, komplett blind, und schaue so am Tag des Turniers einmal so ganz kurz rüber, ohne mir jetzt genau die Namen, weil es bringt mir nichts, zu wissen, wer da gegen mich fischt. Also ich könnte dir jetzt nicht mal mehr sagen, wer genau in welcher Gruppe drin ist. Ohne jetzt, dass irgendwie, das soll nicht arrogant klingen oder so, einfach nur, weil es mir wirklich gar keinen Mehrwert gibt. Überhaupt nicht. Aber es verunsichert mich nur, es bringt mich durcheinander, ich fange an zu denken über Dinge, die mich eigentlich da nichts angehen. Ich kann nur sagen, wenn wir da fischen, dann machen wir unser Bestes, egal wie stark der Gegner ist. Und ich gucke auch nie in Resultate rein, während des Wettkampfs, ne? So in EFL-Turniere, wo man dann eine App hat und reingucken kann, gucke ich nicht rauf. Will ich nicht wissen, das interessiert mich nicht.
Bringt ja auch nichts.
Das ist eine super Taktik auch, ne? Fokus bei mir.
Genau, ja, ja, ja. Du bleibst bei dir selbst.
Ja, guck genau auf das, was du machst und so. Ja, dann, klar, im Auto redet man dann doch mal rüber, oh, guck mal, der ist in unserer Gruppe und so, aber sowas kann ich mir nicht merken, wer dann da gefischt hat.
Du kannst es ja auch nicht beeinflussen, Mann.
Nee, so, ne? es ist nicht genau. Ich kann es nicht beeinflussen, das ist nicht relevant für mich.
Da muss man aber auch hinkommen. Also ich finde, das ist auch so ein Prozess, weil wir die ganze Zeit bei Prozess, Progress oder wie auch immer sind, da dann auch irgendwann die Gelassenheit zu haben und zu sagen, das bringt mir ja gar nichts. Das muss man auch erstmal irgendwie schaffen. Das war super spannend und super interessant.
Ja, freut mich.
Und es macht immer Spaß, so das, wie sagt man neudeutsch, to pick someone's brain und irgendwie so was rauszufinden, so genau. Wie tickt die Person? Das ist total spannend. Vielen lieben Dank, Freddy, dafür.
Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir machen es immer so, jetzt hatten wir was davon, dass wir uns mit Freddy unterhalten durften. Ihr hattet was davon, dass er euch ein paar Tipps gegeben hat. Wir würden wieder eine Fishing Scale im angebissenen Design rausknallen. Jetzt ist natürlich kurz die Frage an Freddy, packst du noch was rauf? Vielleicht so einen Nace-Köder, den du frisch designt hast?
Ich packe ein Ghost 100 in der Freddy Harbord Signature Collar obendrauf. Den gibt es nämlich nur hier auf der Messe. Und den legen wir noch dazu.
Stark.
Cool. Okay, Leute. Was müsst ihr dafür rausfinden, beziehungsweise welche Frage müsst ihr dafür beantworten? Natürlich geht es darum, wir haben Freddy Harbord dabei, es geht um große Fische. Ihr habt hoffentlich aufgepasst, wie groß, das hat er mal eben bei gedroppt, war sein größter Hecht. Bitte in Zentimeterangaben, das ist nicht zweistellig.
Auch nicht Dezimeter.
In Zentimeterangaben, schreibt uns einfach eine Mail an angebissen@rbb-online.de, ich wiederhole es gerne. angebissen@rbb-online.de. Mit Erscheinen dieser Folge habt ihr 2 Wochen Zeit. Dann losen wir aus und benachrichtigen die Gewinnerin oder den Gewinner.
Leute, bleibt hechtig gewaltig. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dabei zu sein, Frieda.
Ich finde es auch toll, nicht immer alleine hier den Leuten auf den Sack zu gehen.
Und ich bin immer noch total begeistert und sage nochmal vielen lieben Dank, Freddy, dass du bei uns warst.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier haben wolltet.
Sehr gerne, wir bleiben im Progress. Ciao, Leute.
Macht's gut, bleibt hechtig gewaltig.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.